The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 23. September. Russland kündigt eine Teilmobilmachung an. 300.000 Reservisten sollen in den kommenden Tagen eingezogen werden. Die Ansprache Putins an seine Nation geht um die Welt, wie auch hier beim ZDF.
Es ist, sagt Putin am Morgen um 9, unser Schicksal, jene zu stoppen, die nach Weltherrschaft streben, die unser Vaterland zerstückeln wollen und unterjochen. Unser Schicksal auch diesmal. Ich glaube an Ihre Unterstützung.
Während der Westen dieser Ankündigung in erster Reaktion als Schwäche Russlands deutet, stehen die Russinnen und Russen unter Schock. Konnte man bisher in den großen Städten so tun, als ob der Krieg nur ein Märchen des Westens sei, rückt der Konflikt plötzlich brutal nah. Russlands Bürgerinnen und Bürger wollen nicht für Putins Krieg kämpfen, ihr Leben opfern. Das wurde gestern deutlich. Nach Monaten trauen sie sich mal wieder auf die Straße, um zu demonstrieren. Sie skandieren Putin in den Schützengraben. Was als friedliche Demonstration anfing, wurde von den Sicherheitskräften relativ schnell und rabiat unterbrochen. ZDF-Korrespondent Christian Semm berichtet aus Moskau. Er beobachtet, wie ungewöhnlich brutal die Polizei hier vorgeht.
Festnahmen gab es immer und massives Vorgehen der Sicherheitskräfte, das gab es auch immer, das kennen wir hier in Moskau. Aber mir ist heute aufgefallen, dass es wirklich eine gezielte Brutalität gab. Die Menschen standen da nur, hatten ja auch gar nichts in der Hand, sondern haben nur gerufen, stopp den Krieg. Und sie wurden verhaftet, massiv verhaftet, ihnen wurden die Beine weggetreten, sie wurden mit Knüppeln geschlagen.
Laut Bürgerrechtlerinnen und Rechtler bekommen Festgenommene noch auf der Polizeiwache die Einberufungspapiere ausgehändigt. Putin macht ernst, keine Frage. Sein Volk muss jetzt das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Wer genau eingezogen werden soll, ist nicht ganz klar, aber wohl vor allem Männer mit Kampferfahrung. Und wer gute Kontakte hat, der wird wahrscheinlich auch verschont bleiben. Anhänger von Putin-Kritiker Alexei Nawalny machen einen Scherzanruf bei dem Sohn des Kreml-Pressesprechers Dmitri Peskow. Sie geben sich als Militärkommissare aus und bestellen Peskow Junior für den nächsten Morgen um 10 Uhr zu einer medizinischen Untersuchung. Peskow Junior antwortet darauf ganz selbstverständlich und mit ruhiger Stimme. Sie müssen verstehen, wenn Sie wissen, dass ich Herr Peskow bin, wie falsch es für mich ist, dort zu sein. Kurz gesagt, ich werde mich auf einer anderen Ebene darum kümmern. Die, die es sich leisten können, bleiben verschont. Und der Rest muss an die Front. Es grüßt die Zweiklassengesellschaft auch im Krieg. Mein Kollege Michael Bröker spricht gleich über die Folgen der russischen Teilmobilmachung mit der Leiterin des Berliner Büros vom European Council on Foreign Relations. Mit Blick auf das Land sagt sie:
Jeder sitzt ja jetzt zu Hause im wehrfähigen Alter und fragt sich, bin ich der Nächste auf der Liste? Das heißt, die Leute fangen jetzt an, sich aktiv auch zu informieren. Was ist das für ein Krieg? Was passiert da?
Das ganze Gespräch hören Sie gleich. Außerdem heute in diesem Podcast. Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach sprechen über die Höhenflüge von Robinhood und Fortem. Wir wundern uns über den Nebenjob des CEOs von Goldman Sachs, der ihn jetzt in Schwierigkeiten bringt. Wir staunen über eine bombenfeste Recycling-Idee von Corona-Atemschutzmasken aus Australien.
He is desperate and taking decisions that are escalating, but I'm sure this will not help him. He will not win the war.
Im amerikanischen Fernsehen zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz klare Kante. In seinen Augen ist Wladimir Putin ein verzweifelter Mann, der den Krieg nicht gewinnen wird. Aber ist das so? Wie ist die Teilmobilmachung in Russland zu werten? Was bedeutet das für den Kriegsverlauf? Das bespricht mein Kollege Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, mit Jana Puljerin. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, eine Denkfabrik, die sich der europäischen Sicherheitspolitik widmet. Hier das Gespräch.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio hier in Charlottenburg. Jana Puljarin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Puljarin, klären Sie uns mal auf. Ist es jetzt wirklich ein Zeichen der Schwäche, die Teilmobilmachung von Russlands Präsidenten Putin, wie es alle sagen? Oder ist es nicht am Ende doch der Anfang vom Sieg der Russen in der Ostukraine?
Also ich tendiere zu ersterem, Zeichen der Schwäche. Die Teilmobilmachung, 300.000 Mann, da ist der Effekt begrenzt und tritt auch nur zeitverzögert ein. Sie müssen sich vorstellen, Sie können ja nicht die Leute einfach einziehen, denen eine Waffe in die Hand geben und die in die Ukraine schicken. Die müssen trainiert werden, da müssen Kommandoketten gebildet werden. Viele der Ausbilder sind schon in der Ukraine. Also Ausbildung war sowieso ein großes Manko der russischen Armee. Das dauert, vielleicht schickt man erstmal ein paar vor. Und das wäre dann sehr zynisch, weil die dann wirklich so eine Art Kanonenfutter wären von russischer Seite, die dann einfach da reingeschmissen würden. Und ich glaube eben, dass das ein Versuch ist, das Blatt jetzt des Krieges zu wenden, dass es hauptsächlich auf die psychologische Komponente abzielt, jetzt uns zu erschrecken im Westen und unsere Unterstützung für die Ukraine zu unterwandern.
Was heißt zeitversetzt? Ein paar Monate, bis die dann da wären?
Ja, also Wochen, aber ich gehe eher von Monaten aus. Wenn man die ordentlich ausbildet und trainiert und die auch wirklich einen Unterschied machen und eben nicht nur Kanonenfutter sind.
Was ich mich frage, wenn Sie das so analysieren, dann müssten doch auch die russische Bevölkerung spüren, Moment mal, der macht eine Teilmobilmachung, der will jetzt noch mehr Leute da reinschicken. Scheint ja doch nicht so schnell gelaufen zu sein. Kann man das erkennen, dass das die russische Bevölkerung trotz dieser Mediensperre allmählich spürt, da läuft was schief?
Ja, man sieht das ja an den Flugbuchungen zum Beispiel. Also die Flüge quasi raus aus Russland sind ja ausgebucht. Mittlerweile habe ich auch gehört, dass die wehrkräftigen Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land auch nicht mehr verlassen dürfen. Ich glaube, das sieht man jetzt relativ deutlich, weil sich zwei Dinge verändert haben. Also Wladimir Putin hat ja immer von so einer Spezialoperation gesprochen. Das Wort Krieg durfte man ja nicht in den Mund nehmen, sondern nur unter sehr, sehr hohen Strafen. Das war ja verboten.
Stimmt, ja.
Und er hat quasi gesprochen von einer Spezialoperation in der Ukraine, um quasi die Ukraine von den Faschisten zu befreien, die es ja nie gegeben hat, aber die er quasi erfunden hat, um das zu legitimieren. Jetzt redet er davon, einen Krieg gegen die NATO zu führen. Das ist qualitativ ein Unterschied und auch für die Leute, die das hören, ein Unterschied. Das kommt nicht ganz überraschend. Das wurde jetzt schon seit längerem in den russischen Medien vorbereitet, dass von einem Krieg immer mehr auch die Rede war und dann auch eben die NATO als Kriegsgegner identifiziert wurde. Weil im russischen Narrativ und ich glaube tatsächlich auch im Denken Putins ist die Ukraine so eine Art Proxy. Also die wird unterstützt eben von vor allen Dingen den Amerikanern und eben auch von den Europäern, um diesen Krieg zu führen. Und Wladimir Putin hat ja, letzter Satz, von der Ukraine als Anti-Russland-Projekt gesprochen. Auch in diesem berühmten Aufsatz, den alle immer zitieren, vom Sommer 2021. Und er erkennt die Ukraine nicht als eigenständigen Staat an, nicht auf dem Papier, sondern er glaubt wirklich, dass es die gar nicht so gibt.
Interessant, aber dann, wir kommen gleich zur NATO nochmal und den Waffenlieferungen, die ja damit auch zusammenhängen, ob es ein Krieg gegen die NATO oder auch ein Krieg von der NATO ist. Vorher nochmal die Frage nach Russland rein. Wer kann ihn denn dann stoppen? Diesen Change in der Argumentation müsste man ja spüren. Die Mütter müssten ja merken, es werden jetzt noch mehr Söhne dahin geschickt. Wenn die auf die Straße gehen, kann das ein Umdenken bewirken oder ist es am Ende nur der Sicherheitsapparat, der ihn stürzen könnte, in Anführungszeichen? Wer könnte ihn stoppen jetzt?
Also meine Hoffnungen auf einen baldigen Sturz sind ehrlich gesagt ziemlich überschaubar. Ich glaube, das ist was wir uns gerne hier erzählen, aber dafür gibt es meines Erachtens keine Anzeichen. Was aber passieren wird, ist, dass dieser Krieg jetzt natürlich an die Bevölkerung viel näher rangekommen ist. Also vorher war das irgendwas, was in der Ukraine stattgefunden hat, Spezialoperationen, und viele Russinnen und Russen waren in ihrem täglichen Leben davon gar nicht so betroffen. Durch die Sanktionen, das hat Russland ja auch gut geschafft, das auch noch abzufedern. Und jetzt ist es quasi so, dass jeder sich fragt, kann ich eingezogen werden? Jeder sitzt ja jetzt zu Hause im wehrfähigen Alter und fragt sich, bin ich der Nächste auf der Liste? Das heißt, die Leute fangen jetzt an, sich aktiv auch zu informieren, was ist das für ein Krieg, was passiert da? Wir haben ja auch schon die ersten Proteste jetzt gesehen, die größten seit Anfang des Krieges. Das macht einen Unterschied, aber Putin steht auch sehr stark unter Druck quasi von rechts, also vom Militär, von Nationalisten, die ja, eine Niederlage Russlands nicht akzeptieren können und die ihn sozusagen auch von rechts unter Druck setzen, quasi jetzt nochmal weiter zu machen und das Blatt des Krieges zu wenden. Also es sind von beiden Seiten, also sowohl Bevölkerung im Sinne von, oh, Krieg unterstützen wir aber nicht, wie auch von, dieser Krieg muss jetzt unbedingt gewonnen werden.
Also kurzfristig kein Sturz Putins zu erwarten, aber die Gretchenfrage bleibt natürlich, Frau Poljarin, an Sie natürlich vor allem. Sie haben, wie ich jetzt gelesen habe, über das Sicherheitsdilemma promoviert. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ich bin ja Volkswirt und kein Politologe, also keine Ahnung, aber es ist so, korrigieren Sie mich, dass die sicherheitspolitischen Interessen verschiedener Akteure in sich zwar logisch sind und ihr Handeln daraufhin auch logisch ist, aber eben genau dann dazu führt, dass es politische Instabilität gibt. Ich musste sofort an die Ukraine denken. Die jeweiligen Interessen sind so unterschiedlich, dass es eigentlich keine Lösung geben kann auf diesem Feld, dass es am Ende nur eine militärische geben muss.
Ja, wobei im Sicherheitsdilemma geht man davon aus, dass es wirklich um die Sicherheit des Landes geht für die Akteure. Also das wäre eher so diese Erzählung, die NATO hat Russland quasi eingekesselt, unter Druck gesetzt und Putin ist nichts anderes übrig geblieben und deswegen musste er eskalieren. Aber wir sehen das alles anders, deswegen müssen wir wieder eskalieren.
Ich diese würde Bedrohungslage sagen, sehen Sie ja gar
nee,
nicht.
Nee, ja, also gar nicht ist falsch. Ich glaube, dass der Krieg das jetzt auch sehr deutlich gemacht hat, dass es nicht darum ging, dass sich Russland durch die Ukraine bedroht gesehen hat, sondern dass es wirklich um ein imperialistisches Projekt geht. Der Kanzler hat das ja auch sehr deutlich gesagt. Ich glaube, das hat er richtig erkannt. Es geht meines Erachtens wirklich nicht um die NATO und nicht um die Angst quasi vor der Ukraine, sondern es geht eher darum, dass Putin meinte damals vor 7 Monaten ungefähr ein Gelegenheitsfenster zu sehen, wo der Westen geschwächt war, wo er dachte, er kommt damit durch. Er ist ja vorher auch schon mit vielem durchgekommen. Er ist mit dem Georgienkrieg durchgekommen 2008. Er ist mit der Krim-Annexion durchgekommen 2014. Und ich glaube, es war so eine Mischung aus, ich sehe eine Gelegenheit, aber ich sehe auch, dass die Ukraine immer mehr Richtung Westen tendiert. Und dass mein Einfluss, also als Putin, über den Donbass auf Kiew immer begrenzter wird. Ich glaube, er hat wirklich gedacht, es ist eine Frage der Zeit und er muss jetzt zugreifen, um die Ukraine in seinem Einflussbereich zu halten. Aber ich glaube, Sicherheitsüberlegungen waren das nicht. Aber ich glaube, Sie haben schon einen Punkt mit dem Sicherheitsdilemma, weil was wir natürlich jetzt vermeiden wollen, ist immer weitere Eskalation. Also Putin hat gerade einen Eskalationsschritt gemacht. Und natürlich gibt es eine Gefahr, auch wenn ich die nicht als sehr groß sehe, dass das außer Kontrolle geraten kann. Also wir haben viel spekuliert über die Nutzung von taktischen Nuklearwaffen seitens Putin, westliche Gegenreaktionen. Also ich würde das nie völlig ausschließen. Deswegen glaube ich, es kommt eben darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich wirklich anzugucken, was genau macht denn Sinn? Und zwar nicht aus unserer Lesart, sondern wirklich zu versuchen, wie denkt Putin und was macht aus seiner Lesart Sinn?
Frau Poljarin, Sie haben neulich in einem Gastbeitrag mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch befürwortet, den Leopard 2 zu liefern, schwere Waffen. Sie sagen also einerseits offenbar, völkerrechtlich wäre das in Ordnung und zweitens macht es tatsächlich jetzt militärisch den entscheidenden Unterschied oder was ist Ihre zentrale Argumentation?
Also zentrale Argumentation ist, dass wir in diesem Krieg bislang verschiedene Phasen gesehen haben. In der ersten Phase hat es quasi gereicht, Flugabwehrraketen zu schicken, Drohnen, die berühmten Stinger und Strela, von denen wir viel gesprochen haben. Die haben quasi der Ukraine erlaubt, diesen Vormarsch auf Kiew zu stoppen und im Prinzip den Russen zu zeigen, dass sie wehrfähig sind. Und die Russen haben sich dann ja aus dem Norden und aus der Region Kiew auch zurückgezogen und haben sich eben ganz auf den Donbass konzentriert. Dann hat sich das Gesicht des Krieges verändert und es gab einen Stellungskrieg mit Artillerie und Raketenartillerie, wo Russland unglaublich überlegen war. Sie müssen sich das so vorstellen, es gab eine bis zu 20-stündigen Dauerbeschuss mit Artillerie und Raketenartillerie, wo die Ukraine einfach nur niedergebombt werden sollte. Und da war es so, dass wir angefangen haben, also Kolleginnen und Kollegen, aber wir sind ja nicht die Einzigen, zu sagen, die Ukraine braucht mehr schwere Waffen. Und da ist ja auch viel passiert, also über den Ringtausch. Und das erste Narrativ war ja auch richtig, zu sagen, wir müssen der Ukraine erstmal das geben, was sie auch bedienen kann. Ich fand das richtig. Mhm. Da ist ja auch gerade Polen hat ja auch Panzer geliefert, Tschechien hat Panzer geliefert, also Kampfpanzer. Man muss sich halt nur vorstellen, dass quasi dieses ganze alte Material endlich ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg noch lange dauert, weil keine der beiden Seiten auch nur in Ansätzen mit einem Kompromiss leben kann, dann stellt sich eben die Frage, wie können wir die Ukraine dauerhaft versorgen mit Waffensystemen inklusive Ausbildung und technischer Wartung. Und das geht nur mit westlichen Systemen. Und letzter Satz, die Ukraine auch wenn sie jetzt diese Offensive sehr erfolgreich gestaltet hat, hat einen Mangel an sogenannten mechanisierten Kräften, also gepanzerten Fahrzeugen, Schützenpanzer, Kampfpanzer, die machen einen Unterschied. Und die Ukraine hat die ja schon bekommen, auch vom Westen, nur eben keine westlichen Modelle.
Dann bedanke ich mich für viel Aufklärung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Frau Polieri.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist man an der Wall Street froh, wenn es nach den schwierigen Wochen mal mit einer Aktie nach oben geht, wie die jetzt von Robinhood. Damit zu Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Robinhood ist ein sogenannter Online-Broker. Damit kann man auf dem Smartphone ganz locker und einfach an der Börse mithandeln und mitzocken. Und das Unternehmen ist auch selbst gelistet. Wieso ging die Aktie hoch?
Auslöser dafür war eine Entscheidung der Börsenaufsicht, Chelsea. Und zwar will die jetzt doch nicht die sogenannten Payments for Order unterbinden. Das ist eine umstrittene Praxis hier an der Wall Street. Die funktioniert im Prinzip so, dass Market Maker, also das sind die letzten Endes Käufer und Verkäufer an der Aktienbörse zusammenbringen, den Brokern, wie zum Beispiel eben Robinhood, Geld dafür zahlen, wenn die ihnen Aufträge, also Bestellungen von Tradern zuliefern. Also wie so eine Art Gebühr oder Provision. Das heißt, wenn normale Leute wie du und ich zum Beispiel einen Trade bei Robinhood eingeben, also zum Beispiel eine Aktie kaufen oder verkaufen wollen, dann geht Robinhood damit zu einem Market Maker, der dann einen passenden Käufer oder Verkäufer findet. Der Market Maker nimmt sich zwischen Kauf- und Verkaufspreis natürlich dann auch seinen Anteil raus, so machen die ja ihr Geld. Die sind aber auf die Broker angewiesen, um überhaupt an Bestellungen zu kommen. Und dafür zahlen die den Brokern eine Gebühr. Die Praxis ist umstritten und die Börsenaufsicht wollte das eigentlich verbieten, weil das nicht besonders freundlich für den Trader, also den Kleinanleger ist. Der Broker geht nämlich zu dem Market Maker, der ihm die höchste Gebühr zahlt und im Zweifel nicht dahin, wo der Trader den besten Preis bekommen würde. Robinhood hatte aber darauf hingewiesen, wenn diese Praxis abgeschafft würde, dann müssten die Broker andere Wege finden, um Geld zu machen und würden dann zum Beispiel Gebühren für jeden Trade von den Anlegern nehmen. Bisher sind die Trades für Anleger bei Robinhood ja kostenlos und das würde ja dann den Anlegern viel mehr schaden als diese Payment-for-Order-Praxis. Die Börsenaufsicht hatte sich also nochmal anders überlegt, ganz zur Freude der Robinhood-Anleger, weil das ja gut ist für das Geschäft von Robinhood und auch für die Kunden. Die Robinhood-Aktie konnte also kurz nach dem Bericht um mehr als 12% zulegen.
Danke, Anne. Und damit nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Aktie von Fortum hat stark zugelegt. Das ist der Mutterkonzern von Uniper, dem Gaslieferanten, der gerade verstaatlicht wurde. Warum freuen sich die Anleger?
Es war gestern der zweite Tag in Folge, dass die Fortum-Aktien ordentlich hinzugewinnen konnten. Seitdem klar ist, dass die deutsche Bundesregierung Uniper verstaatlicht und damit auch Fortum herauskauft, ist die Erleichterung bei den Finnen und den Investoren groß, was die weitere Entwicklung dort anbelangt. Denn eins ist klar, der Spuk ist vorbei, auch wenn es ein teurer Spuk war. 7 Milliarden Euro hat Fortum investiert in Uniper und dieses Geld ist weg. Aber mit der Verstaatlichung von Uniper wird Fortum in der künftigen Zeit nichts mehr mit Rettungspaketen bei Uniper zu tun haben. Gestern kam hinzu, dass sich Analysten auch sehr positiv geäußert haben. SEB hat das Kursziel auf 15 hochgenommen. Die Bank of America sagt jetzt kaufen für die Aktien und das Gleiche sagt auch die Danske Bank. Man erwartet, dass Fortum nun von den Belastungen jetzt befreit, nun vielleicht eine positive Entwicklung nehmen könnte. Wie gesagt, die Aktie gestern im Plus mit 7,9%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir durch die Corona-Pandemie zusätzlich rund 8,4 Millionen Tonnen Plastikmüll verursacht haben. Vor allem Einweghandschuhe, Schutzkittel, Selbsttests und natürlich Masken wurden zuhauf genutzt und dann auch weggeschmissen.
And then there are the disposable masks, the ones also used in hospitals. They pose a huge risk to the environment because they contain plastic. And often enough, they end up polluting rivers and oceans.
Gary Stokes, Mitbegründer von der Plattform Oceans Asia, sagt, dass Masken zu dem ohnehin schon enormen Plastikmüll mit dazukommen und die Meere weiter verschmutzen.
We've seen all around the world whales washing up with plastic bags and bottles and things in their stomachs. These masks are another addition. They're no better, no worse than the rest of the trash.
Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, denn nun haben Forscherinnen und Forscher der australischen Royal Melbourne Institute of Technology einen Weg gefunden, die ausgedienten Überbleibsel aus den Corona-Tagen auf schlaue und nützliche Art zu recyceln. Mit weggeworfenen Masken und Schutzkitteln wollen sie den Beton verstärken. Dazu werden sie erst gewaschen, dann getrocknet und dann geschreddert. Zum Schluss wird die Masse dann dem Beton beigemischt. Das Ergebnis: Der Beton ist stärker und länger haltbar. Die gute alte Maske wird zur Brückentechnologie. Wer hätte das gedacht?
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass der CEO von Goldman Sachs, David Solomon, nebenberuflich erfolgreicher DJ ist und gerade deswegen richtig Ärger hat. Der Chef einer der größten Investmentbanken der Welt legt nicht nur Börsenwetten an der Wall Street auf, sondern auch coole Beats auf Festivals. Er arbeitete mit Electronic-Größen wie Sam Feld, The Chainsmokers oder auch mit Allo Black zusammen. Der ist die Stimme hinter Avicii-Hits wie Hey Brother oder Wake Me Up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
David Solomon kam in seiner Firma cool an mit seinem Hobby. 2016 stieg er zum CEO von Goldman Sachs auf und dass er nebenbei DJ war, gab ihm einen lässigen Anstrich. Doch nun kommt raus, dass er seine Mitarbeiter der Bank eingespannt hat, um ihm zu helfen bei seinem DJ-Job. Unter anderem soll er Mitarbeiter von Goldman Sachs beauftragt haben, seine Social-Media-Accounts zu verwalten. Und nicht nur das. Er jettete letzte Woche mal eben mit dem Firmenflugzeug nach Chicago, um nach einem geschäftlichen Termin auf dem Lollapalooza Festival zusammen mit One Republic aufzutreten. Diese Vermischung von Musikerleben und Bankchef kommt in der Firma nicht überall gut an. Das berichtet der Business Insider. Ihm wird vorgeworfen, seine privaten Interessen über das Interesse der Firma zu stellen. Außerdem verbringt er nach dem Geschmack mancher Anleger zu viel Zeit mit Gigs und 6 Auftritte pro Jahr hat er im Schnitt. Aber vielleicht gibt es ja nur ein Missverständnis. Die Investoren dachten immer, David Solomon sei der CEO einer Bank, der nebenbei Musik macht. Aber vielleicht sieht er sich als Musiker, der als Nebenjob eine Bank leitet. Seine Songs klingen auf jeden Fall cool. Ich wünsche Ihnen jetzt einen unbeschwerten Start in diesen Tag, der dann geradewegs ins Wochenende führt. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.